Was für eine außergewöhnliche Zeit. Wir sitzen hier mit Abstand und es muss ausgemessen werden, wo die Stühle stehen dürfen, damit wir uns ja nicht zu nahe kommen. Und trotzdem bin ich richtig froh, euch alle hier in der Gemeinde zu sehen. Auf den Bildern, die jetzt da durchlaufen, sieht man ganz gut, was sich in den letzten Monaten verändert hat. Ihr durftet lange nicht zur Schule oder auf den Spielplatz, keine Freunde treffen, kein Kindergottesdienst. Eltern müssen sich immer wieder neu organisieren und es ist schwierig, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, weil man Abstand halten muss. Manche fühlen sich vielleicht eingesperrt oder einsam, viele überfordert, andere langweilen sich oder haben Angst um den Arbeitsplatz oder um die Gesundheit. Und auch wenn es jetzt nicht mehr so ganz so schlimm ist wie am Anfang, wenn jetzt wieder einiges möglich ist, so muss doch jeder, ob Erwachsener oder Kind, mit den Veränderungen klarkommen. Im heutigen Gottesdienst geht es um eine Familie, die auch mit einigen Herausforderungen klarkommen musste. Auf den ersten Blick hat es vielleicht wenig mit unserer momentanen Situation zu tun. Aber ich denke doch, dass wir einiges lernen können von dieser Geschichte. Zum Beispiel, wie handelt Gott? Oder wie werde ich getröstet? Oder wie kann ich mich von Gott gebrauchen lassen, um anderen zu helfen? Denn eins steht fest, Gott bleibt derselbe, egal vor welchen Problemen wir gerade stehen. Egal, ob die Not, wie bei Corona, jetzt alle betrifft oder nur mich alleine. Gott ist da und das wollen wir heute in der Geschichte besonders sehen.
Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus der Bibel. In einem kleinen Dorf beginnt unsere Geschichte. Hier wohnt Naomi mit ihrem Mann und den beiden Söhnen. In der Gegend hat es schon lange nicht mehr geregnet. Die Erde ist ganz trocken. Auch das Gras ist vertrocknet und das Getreide und das Gemüse, das man essen könnte, ist gar nicht richtig gewachsen. Die Leute haben fast nichts mehr zu essen. Alle haben Hunger. Erst haben Naomi und ihre Familie gehofft, dass es doch noch regnen würde. Aber nun überlegen sie etwas anderes. Weit weg von hier, in einem anderen Land, auf der anderen Seite vom Tal, da wächst noch genug und sie brauchen doch so dringend etwas zu essen. Also packen Naomi und ihr Mann ihre Sachen zusammen. Sie wollen umziehen, weg von dem Hunger und von den dürren Feldern. Sie verabschieden sich von ihren Freunden. Traurig sind sie schon, aber sie haben auch Hoffnung, dass es ihnen dort in dem anderen Land besser gehen würde. Lange müssen sie laufen, viele Tage und Wochen sind sie unterwegs, bis sie endlich am Ziel ankommen. Moab heißt das neue Land. Hier gibt es grüne Wiesen für die Tiere und Getreide, Obst und Gemüse für die Menschen. Alle werden satt. In diesem Land geht es ihnen gut. Aber dann passiert etwas Trauriges. Naomis Mann stirbt hier im fremden Land. Naomi ist sehr traurig und weint. Trotzdem spürt sie, Gott ist bei mir, auch wenn ich so traurig bin. Wenigstens hat sie noch ihre beiden Söhne, die inzwischen zu jungen Männern herangewachsen sind. Sie helfen ihr bei der Arbeit und sie heiraten junge Frauen aus dem neuen Land, Moab. Die eine junge Frau heißt Ruth, die andere Orpa. Doch es soll noch schlimmer kommen. Beide Söhne sterben. Nun stehen die drei Frauen allein da. Sie wissen nicht, wie sie die ganze Arbeit schaffen sollen, um genug zum Leben zu haben. Sie sind auch traurig über den Verlust und weinen oft. Und Naomi denkt immer öfter an ihr Heimatland. Sicher gibt es dort inzwischen auch wieder genug zu essen. Sie hat so etwas gehört. Und bestimmt leben dort noch einige Verwandte, da wäre sie nicht so allein. Plötzlich hat sie Heimweh. Und sie erzählt den jungen Frauen viel von ihrem Heimatland. Sie erzählt, wie schön es dort war, wie gut sie sich mit den Menschen dort verstanden hat und wie sie alle miteinander immer zu Gott gebetet hatten. Ich möchte wieder dorthin zurückkehren, sagt Naomi schließlich. Und Ruth und Orpa entscheiden sich, mitzukommen. Für sie ist es ein Abenteuer. Sie waren noch nie in einem anderen Land. Also packen sie ihre Sachen ein und machen sich auf die Reise. Unterwegs denkt Naomi viel nach. Plötzlich bleibt sie stehen. Sie sagt, ihr müsst nicht mit mir gehen. Für euch ist es doch in Moab besser. Hier ist eure Heimat. Hier seid ihr aufgewachsen. Vielleicht findet ihr hier wieder einen Mann und könnt eine eigene Familie gründen. Kehrt wieder um zu euren Freunden und Familien. Orpa denkt nach und sagt dann, du hast recht, Naomi, zu Hause kenne ich alle. In deinem Land werde ich immer fremd sein. Ich gehe zurück. Ruth denkt auch nach, aber sie sagt, ich möchte nicht umkehren. Ich möchte bei dir bleiben, Naomi. Ich gehe mit in deine Heimat. Wo du wohnst, will ich auch wohnen. Und du hast mir so viel von Gott erzählt. An diesen Gott will ich auch glauben. Ich bleibe immer bei dir. Und so gehen Naomi und Ruth wieder zurück, wieder die lange Reise. Naomi freut sich, wieder zu Hause zu sein. Aber sie erzählt ihren Freunden auch, was im fremden Land alles passiert ist. Und sie berichtet von Ruth, die sie nicht im Stich gelassen hat. Genauso wie Gott sie nicht im Stich gelassen hat. An einem Morgen sagt Ruth zu Naomi, ich möchte heute auf die Felder gehen. Das Getreide ist reif und wird geerntet. Ich sammle alle liegen gebliebenen Körner für uns ein. Dann können wir daraus Mehl machen und Brot backen. Ruth geht zum Feld. Das Feld gehört Boas. Boas sagt zu Ruth, du kannst die Körner einsammeln, die noch auf dem Boden liegen. Und wenn du Durst hast, nimm dir etwas zu trinken. Du darfst jeden Tag kommen, bis die Ernte beendet ist. Ruth wundert sich, warum ist der Mann so freundlich? Sie ist doch eine Fremde aus einem anderen Land. Boas erklärt es ihr, du bist mit Naomi zurückgekommen. Du hast sie nicht allein gelassen, das ist sehr lieb von dir. Am Abend hat Ruth 2 Eimer voll mit Körnern. Voller Freude trägt sie das Getreide nach Hause. Schön, dass du wieder da bist, Ruth. Wo hast du denn das viele Getreide gesammelt? Fragt Naomi. Ruth erzählt ihr von dem freundlichen Mann. Naomi sagt, das ist ja toll, jetzt kann ich mich endlich wieder freuen. Gott hat mich nicht vergessen. Er kümmert sich um mich und um dich.
Also hallo, guten Morgen. Ich möchte mit euch die Geschichte Ruth weiter anschauen. Und einfach ein paar Informationen dazu geben, wo ich denke, das ist immer interessant, wenn man die Geschichten ein bisschen hinterfragt oder sich auch überlegt, wie können wir die in unser eigenes Leben eigentlich mit einbauen. Einfach mal die Geschichte Ruth finden wir im Alten Testament und zwar zwischen den Büchern das Buch der Richter und das erste Buch Samuel. Die Geschichte ist recht kurz. Es sind nämlich nur 4 Kapitel, hat man ganz schnell durchgelesen. Wenn man aber im Alten Testament liest, dann entdeckt man da oft Geschichten, die uns in unserer heutigen Zeit grausam vorkommen oder unethisch oder die vor Blut strotzend sind. Und da ist das Buch Ruth wirklich eine wohltuende Ausnahme. Sicherlich, sie beginnt tragisch, aber am Ende ist alles gut und man ist richtig überwältigt, wie positiv sich diese Geschichte entwickelt. Und zwar ohne Wenn und Aber. Woran liegt das? Und was können wir, wie gesagt, in unser Leben und in unsere Zeit mitnehmen? Gehen wir mal zum Anfang. Eine Familie zieht um. In ein anderes Land, in das Land Moab, um der Hungersnot im eigenen Land, genauer im Gebiet um Bethlehem, zu entgehen. Moab ist ein Nachbarsland und die 2 Länder, Israel und Moab, hatten zu dieser Zeit nicht gerade das beste Verhältnis miteinander. Die Familie Elimelechs, so heißt der Mann von Ruth, hat alles und kann auswandern. Aber die Leute vom Ort sagen eigentlich, dass er die Hungersnot seines Volkes mittragen sollte und im Erbe der Väter ausharren sollte. Das heißt, dieses Auswandern ist also von den anderen nicht unbedingt positiv gesehen worden. Seine Frau Noomi zieht also mit Mann und zwei Söhnen nach Moab. Leider stirbt der Elimelech dort. Inzwischen haben aber die Söhne Frauen gefunden. Soweit so gut, aber dann sterben auch die zwei Söhne und die Frauen werden also Witwen, haben keine Nachkommen. Dadurch, dass die keine Nachkommen hatten, drohte der Naomi und auch den zwei moabitischen Frauen, Ruth und Orpa, der gesellschaftliche und der wirtschaftliche Untergang, denn sie hatten keinen Versorger mehr. Es blieb ihnen also nichts anderes übrig, als die Rückreise nach Bethlehem anzutreten. Und da wäre für mich jetzt so der Punkt zu sagen, dieses Zurückgehen, Umkehren, wieder in die alte Heimat zurückgehen, vielleicht auch ein gewisses Klein beigeben. Back to the roots würde man das heute modern ausdrücken. Ob das einfach war? Vielleicht eher eine Kapitulation, das Scheitern eines Traumes zugeben. Sie hatten eigentlich auch keine andere Wahl, als zurückzugehen. Und Noomi hatte vielleicht auch die Erkenntnis, dass Gott anscheinend seine Hand zurückgezogen hatte, nicht einverstanden war, seinen Segen verweigerte, ein hartes Schicksal stattdessen der Noomi aufbürdete. Ein Tiefpunkt des Glaubens. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass man denkt, kann das wirklich sein? Aber halt, da waren ja noch die zwei Schwiegertöchter, Ruth und Orpa. Erstaunlich, die haben sich scheinbar gut verstanden. Sie wollten ihre Schwiegermutter nicht alleine gehen lassen. Ja, wie oft ist es in unserem Leben, wie oft kümmert uns das Schicksal von Familienmitgliedern? Noomi schenkt den Schwiegertöchtern reinen Wein ein. Sie sagt ihnen, dass das kein Zuckerschlecken wird in Israel. Und trotzdem wollen sie mitgehen. Sie machen sich zu dritt auf dem Weg. Orpa kehrt dann doch um. Doch auch das stört den Frieden nicht. Sie darf gehen und es ist ohne Vorwurf. Aber Ruth bleibt. Sie ist treu an Noomis Seite. Sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das nennt man heute wohl Integrität. Oder hatte sie eine Ahnung davon, dass dieser Gott anders war als die Götter Moabs? So kommen sie also nach Bethlehem und das bleibt nicht unbemerkt. Die Leute sehen ja, dass Noomi wiederkommt. Und Noomi beschönigt nichts. Sie bleibt bei der Wahrheit. Sie vertuscht ihre Niederlage nicht. Und sie bleibt im Dialog. Sie beschreibt ihre eigene Gefühlslage, gibt ihre Enttäuschung zu und auch ihre Niederlage. Sie legt sogar einen gewissen Sarkasmus an den Tag. Sie sagt nämlich, nennt mich Mara. Und Mara heißt bitter. Wohl auch das, was sie jetzt wirklich fühlt, diese Bitterkeit, dass alles ja, so schlimm geworden ist. Die zwei Frauen, was machen die in Bethlehem? Sie nutzen die Situation, dass gerade die Gerstenende begonnen hat. Und wie Carmen schon vorhin gesagt hat, die Ruth ist mit auf die Felder gegangen und hat das aufgesammelt, was übrig geblieben ist. Und am Ende des Tages heißt es, dass sie ein Eva-Körner gesammelt hatte. Das sind 22 Liter, also gut 2 10-Liter Eimer, dass man sich das mal von der Menge her vorstellen kann. Und wir haben ja jetzt gesehen, wie mühsam das ist, diese Körnchen hier aufzupicken. Und das war schon eine ganz große Menge, die sie da echt gesammelt hatte. Ja, und dann beginnt die Geschichte sich zu wenden. Denn die Ruth trifft den Boas. Und der Boas bemerkt, dass sie als Fremde da auf den Feldern mitgeht. Er holt sich Informationen ein und natürlich erfährt er, dass das die Schwiegertochter von Naomi ist. Aber er ist unvoreingenommen. Sie war ja moabitische Frau, sie war Ausländerin. Und er belohnt Ruths Fleiß, weil er es einfach gut findet, wenn jemand für sich und für seine Angehörigen schuftet. Er verschafft ihr auch Schutz, indem er ihr erlaubt, auf seinen Feldern zu bleiben. Und er sagt sogar seinen Mitarbeitern, dass sie die Ruth in Ruhe lassen sollen. Er überlässt sie einfach nicht ihrem Schicksal, sondern er denkt mit und erlaubt ihr offiziell auf seinen Feldern zu sein. So bleibt die Ruth also während der ganzen Ernte auf Boas Feldern und die Frauen können sich wirklich gut mit den Körnern versorgen, leiden keine Not mehr. Ja, und dann hat die Naomi diese Idee, die uns im ersten Moment etwas anrüchig vorkommt. Man meint, dass die Ruth den Boas verführen soll, wenn man diese Geschichte so liest. In Israel gibt es aber zu dieser Zeit eine Art Sozialsystem. Und dieses System kümmerte sich um die Witwen und um Familiengüter. Denn erstaunlicherweise, das liest man so in dieser Geschichte dann auch, hat die Ruth noch Grundstücke in Israel aus der Zeit, wie sie da noch gelebt haben. Naomi war ja Witwe, genauso wie Ruth, und sie hatten keine Nachkommen. Aber die Naomi wusste, dass der Boas zu ihrer Familie gehörte. Und damit konnte er sie auslösen. Auslösen heißt heiraten, den Besitz übernehmen, einen Nachkommen zeugen, der dann seine Familie wieder versorgen kann. Weil die Naomi schon zu alt war, um ein Kind zu bekommen, konnte der Auslöser Ruth heiraten. Ich würde mal sagen, von Romantik keine Spur. Das war einfach ein Deal. Ja, also schickt Naomi Ruth zur Tenne und in der Nacht gibt sie ihr den Auftrag, sich unter die Decke Boas zu legen. Und durch dieses unter die Decke legen verhält sich Ruth wie ein Knecht. Denn zu dieser Zeit war das üblich, dass die Knechte unter dem Zipfel des Herrn, also unter dem Deckenzipfel des Herrn, quasi seines Herrn, quasi, ne, mitgeschlafen haben. Und als Boas die Ruth entdeckt, bittet sie ihn, Kraft seines Amtes, sie auszulösen, also zu heiraten. Und mehr geschieht in dieser Nacht nicht. Boas ist sich seiner Verantwortung bewusst und nimmt diese an, denn er erkennt, dass Ruth auch aus Liebe zu Naomi handelt. An diesem Punkt können wir uns einfach auch vorstellen, dass wenn wir uns Gott ausliefern und die Herrschaft über unser Leben an Gott abgeben, dann können auch wir uns auslösen lassen. Denn Jesus löst uns durch sein Blut aus, aus der Isolation und aus dem Verlorensein durch die Sünde. Wir dürfen also erkennen, dass wenn wir Gott vertrauen und Gott als Herrn über unser Leben anerkennen, dann sorgt er für uns. Naomi, Ruth und Boas, die sind einfach nicht allein. Gott ist mit ihnen und Gott ist auch mit uns. Wir sind nicht alleine und für jeden persönlich, du bist nicht allein. Boas wickelt die Übernahme unter Beachtung aller Regeln und unter den Augen der Öffentlichkeit ab. Der in der Reihenfolge vor ihm berechtigte Mann wird auch nicht einfach aus dem Weg geräumt, sondern er wird gefragt und er hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Er gibt aber die Sache an Boas ab. Und so kann er dann tatsächlich Ruth heiraten. Die Ruth bekommt dann einen Sohn, das ist Obed. Und die Naomi nimmt dieses Kind wie ihr eigenes Kind an. Wir können dann an dieser Stelle lesen, dass die Frauen des Ortes Naomi zurufen: Deine Schwiegertochter ist mehr wert als deine Schwiegertochter ist mehr wert für dich als 7 Söhne. Welch eine Wertschätzung. Und dann kommt auch die Bedeutung des Namens Naomis wieder hervor, nämlich die angenehme, die liebliche, die freundliche, die Freude. Alles ist wieder gut geworden. Wenn wir die Geschichte im Geschichtlichen weitersehen, Ruth ist die Urgroßmutter von David. Und in dieser Linie wird ja dann auch Jesus geboren, und zwar in Bethlehem. Und hier schließt sich einfach ein großer Kreis. Ich finde, es gibt noch ganz viele Aspekte an dieser Geschichte zu entdecken. Und ich lade euch ein, dass ihr das mit euren Kindern einfach auch nochmal zu Hause vielleicht entweder durchsprecht oder vielleicht wirklich die Bibel in die Hand nimmt und nochmal nachblättert, wie war das alles, was einfach so eine schöne Geschichte ist, die uns auch die Fürsorge Gottes zeigt. Amen.